Wir möchten uns auch unsere Gemeinde vorstellen. Wir grüßen von den Geschwistern in Neckarsulm, das ist die Gemeinde Neckarsulm und Heilbronn. Wir sind Mitglieder in Neckarsulm, die Muttergemeinde ist Heilbronn, wovon wir ausgegangen sind, und wir dienen in beiden und es macht uns Freude. Predigt, Bibelstunden, Seelsorge. Lore macht dort ab und zu auch ein Frauenfrühstück, auch anderswo. Wir kennen uns ja aus der Nürnberger Gemeinde, da machen wir Erziehungsseminare oder haben schon einmal eins gemacht und Gemeindefreizeiten, macht uns viel Freude. Und das tun wir das ganze Jahr über, also Gemeindefreizeiten und Erziehungsseminare, und haben viel Freude daran. Das ist so unser Dienst. Auf Freizeiten bespreche ich manchmal das Buch Nehemia sehr intensiv. Und ich fand das hochinteressant, wie der Geist Gottes führt und wie Frau Swar mit Jerusalem angefangen hat. Und im Buch Nehemia, da geht es ja um Jerusalem, um das umkämpfte Jerusalem. Und ich dachte zu Hause, das wäre ein schönes Thema für heute und auch für den zweiten Advent. Und ich war dann während der Vorbereitung, während der Anfangszeit des Gottesdienstes überrascht, wie gut das passt, wie gut der Herr da geführt hat. Und ich bin ihm da sehr, sehr dankbar. Mein Thema wird sein, bleibende Freude stärkt unser Leben. Im Buch Nehemia lesen wir, dass nach vielen Schwierigkeiten das Volk 4 Lektionen über Freude lernen durfte und eine vierfache Freude erleben durfte. Ein gesundes Leben braucht Freude, sonst wird man krank oder depressiv. Und auch geistiges Leben braucht eine positive, eine reine Freude. Sonst wenden wir uns vielleicht Dingen zu, einer Schadenfreude oder einer schlüpfrigen Freude. Und auch ein geistlich gesundes Leben braucht Freude an Gott. Und der Schöpfer weiß das. Und deshalb wird uns in Nehemia Kapitel 8 bis 12 viermal berichtet, wie Nehemia und das Volk sich sehr freuten, viel Freude erlebt haben. Freude braucht auch oft einen realen Hintergrund, einen Kontrast. Wenn wir zum Beispiel Sport machen und eine Mannschaft ist so überlegen, dass sie von vornherein schon weiß, dass sie gewinnt, dann ist die Freude, dass wenn sie dann doch gewinnt, nicht so groß. Wenn aber ein Spiel auf der Kippe steht, wenn man nicht genau weiß, während des Spiels, wie es ausgehen wird und dann gewinnt, dann freut man sich viel mehr. Oder auch wenn man in der Schule eine Eins schreibt in einem Fach, wo man immer eine Eins schreibt, freut man sich schon auch, aber nicht so dolle. Aber wenn man eine Eins schreibt in einem Fach, wo man vielleicht sonst nie eine Eins schreibt, dann freut man sich umso mehr. Und so ähnlich ist es auch im Leben. Wenn man Schwierigkeiten im Leben hat und wenn Gott die dann verändert, dann ist die Freude immer wieder entsprechend groß. Und solch einen Kontrast finden wir im Buch Nehemia. Eine starke, bleibende Freude nach schwierigen Wegen. Der erste Punkt, über den ich sprechen möchte, ist bleibende Freude durch Buße und Vergebung. Es lohnt sich, das Buch Nehemia aufzuschlagen. Ich werde ein paar Texte daraus lesen, auch andere Texte, aber meistens bleiben wir bei Nehemia. Nehemia 8, Vers 9. Nehemia 8, Vers 9. Und Nehemia, das ist der Statthalter, und Esra, der Priester, der Schriftgelehrte und die Leviten, die das Volk lehrten, sprachen zu dem ganzen Volk: Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Das war im 7. Monat, Rosh Hashanah, auch Neujahr. Und sie hielten eine Volksversammlung am Wassertor bei Jerusalem. Und sie baten Esra, das Gesetz Gottes vorzulesen und es zu erklären. Und das ganze Volk weinte, als sie das Gesetz Gottes gehört haben. Nicht einer weinte, nicht 10 weinten, alle weinten. Es hat ihnen viel bedeutet, dass sie zum Volk Gottes gehört haben. Und als der König Gelegenheit gab, dass sie zurückkehren durften in ihr Land, da waren sie sofort dabei. Sie wollten wieder zurück in ihr Land. Und sie haben sich darüber gefreut, wie Gott das Volk geführt hat und geschützt hat, wie er ihnen das verheißene Land gegeben hat. Aber nun hörten sie Gottes Wort, klar und verstehbar, und waren bis ins Innerste erschüttert, weinten. Denn als sie dieses Gesetz gehört haben, verstanden sie, wo sie selbst wirklich standen. Wie es um sie selbst stand. Sie erkannten, wie groß ihre Schuld war. Und wie weit sie davon entfernt waren, das Gebot Gottes zu halten. Wie weit sie davon weg waren. Die Leiter des Volkes und Nehemia haben dies verstanden. Und darum trösteten sie das Volk und sagten, Nehemia 8, Vers 10, und jetzt kommt dieser berühmte Vers, den wir alle kennen. Darum sprach er zu ihnen, geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes und sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Denn dieser Tag ist dem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Dieser Vers wird oft zitiert, es wird nur selten dazu zitiert, dass das mit Buße zu tun hat, an der Stelle. Gottes Ziel mit Buße ist göttliche Freude. Wenn wir erkennen, wer wir wirklich sind, als Menschen, als Sünder, dann können wir auch die Gnade Gottes begreifen, die Barmherzigkeit Gottes begreifen und das Vorrecht begreifen, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Wie kostbar das ist. Aber auch im Geistlichen gilt, echte Freude braucht immer auch den realen Kontrast. Ich muss als Mensch die ganze Verlorenheit meiner Existenz einsehen und sehen können. Und dann kann ich auch die ganze Größe der Vergebung Jesu erkennen und darf sie dann erleben. Und ich darf dann auch die ganze Kostbarkeit erfahren, was es bedeutet, ein Gotteskind zu sein. Und das bringt dann tiefe Freude in mein Leben hinein. Wisst ihr, Geschwister und Freunde, jede Kleinigkeit, die wir von der Wahrheit Gottes abziehen an diesen Stellen, die wir leugnen, die wir verschweigen, die wir kleinreden, wird auch die Freude schmälern, die wir im Herrn haben. Wird auch die Freude schmälern. Die Freude am Herrn ist eure Kraft und eure Stärke. Wenn wir die ganze Wahrheit unserer Schuld erkennen, und dann die überwältigende Gnade und Vergebung unseres Herrn verstehen lernen. Dann dürfen wir uns ewig freuen, eine Freude erleben, die es sonst nirgends in der Welt gibt. Wir dürfen eine Freude erleben, die es sonst nirgends in der Welt gibt. Die ganze Bibel lehrt uns, dass wir ewige Freude durch Buße und Vergebung erleben dürfen. Durch Buße und Vergebung. Paulus schreibt diese Wahrheit an die Korinther. Dieselbe Wahrheit, wie wir sie im Buch Nehemia finden. 2. Korinther 7, Vers 10. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Eine Traurigkeit ohne Gott, steht da, bewirkt nichts Gutes. Bewirkt Freudlosigkeit, bewirkt Depression, bewirkt Krankheit und Tod. Aber eine Traurigkeit mit Gott, die Gott in uns wirkt, wirkt Buße, wirkt Vergebung, wirkt Heil, wirkt Freude. Und darum ist es wichtig in unserem Leben, dass wir der Wahrheit Gottes nicht ausweichen. Wenn wir Gottes Wort hören, wenn wir die Wahrheit von Gottes Wort in unserem Leben vernehmen, dann geraten wir manchmal in innere Kämpfe. Aber wenn wir diese Wahrheit dann trotz dieser inneren Kämpfe annehmen, dann führt uns Gott zu seiner Wahrheit und zur ewigen Freude. Ich habe mit einem Mann mal sprechen dürfen, der hatte 3 Selbstmordversuche hinter sich. 3-mal und es ist ihm nie gelungen. Und er wurde dort dann von Gottes Wort überführt. Ich durfte dort predigen in der Gemeinde in Norddeutschland. Er tat Buße über seine Sünde. Dann hat er gesagt, was werden die im Himmel sagen, wenn einer wie ich dort ankommt? Was werden die sagen? Die werden schauen, so ein Typ wie ich. Und ich habe ihm dann sagen können, die werden sich freuen. Die werden sich freuen und wir dürfen uns miteinander darüber freuen. Denn so steht es im Wort Gottes. Der ganze Himmel freut sich, wenn so einer bei Gott, bei Christus ankommt. Manchmal brauchen Menschen sehr lange, bis sie zu dieser Freude auch durchdringen. In einer Gemeinde hielt ich eine Woche lang Vorträge. War eine kleine Gemeinde. Und ich habe zu ihnen gesagt, ihr müsst aber alle jeden Abend kommen, sonst predige ich alleine. Dann bin ich alleine in der Versammlung und das ist nicht so schön für einen Evangelisten. Aber sie sind jeden Abend gekommen. Und es kam auch ein Mann mit seiner Familie, mit zwei Kindern. Und er sagte, ich komme hier immer wieder her, aber ich gehöre nicht dazu. Also er hat sofort mir klar gemacht, wer er ist. Ich gehöre nicht dazu. Das wusste er. Und Gott hat in dieser Woche oft mit ihm, zu ihm gesprochen, das habe ich bemerkt. Aber irgendetwas hinderte ihn, den entscheidenden Schritt zu tun. Ich habe am Morgen für ihn gebetet. Oft wache ich dann bei solchen Diensten früh auf, um 4 oder 5, und liege dann noch im Bett und bete. Und hatte den Eindruck, dass der Herr zu mir sagt, nimm ihn in der Hand und führe ihn zu mir. Und am Abend kam er dann sogar alleine, seine Frau war verhindert. Ich ging auf ihn zu und sagte, ich möchte heute Abend mit dir reden. Er wusste schon, worum es ging, er hat es ja oft genug gehört. Und wir haben uns dann zurückgezogen in einen Raum, ich bekam etwas zu essen und er hat mir erzählt von seinem Leben und wie es um seinen Glauben steht. Und hat mit den Worten geendet, weißt du, Matthias, bei mir geht das einfach nicht so schnell. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, denkst du wirklich, dass das bei dir eine Frage der Geschwindigkeit ist? Mein Eindruck ist, du läufst seit 2 Jahren im Kreis herum. Und egal, ob man schnell im Kreis herumläuft oder langsam im Kreis herumläuft, man kommt nicht weiter, solange du im Kreis herumläufst. Und dann stieß er hervor, ich will aber nicht, dass sie schon wieder recht hat. Wen wird er wohl gemeint haben? Ihr wisst es auch, ich wusste es auch sofort. Ich wusste sofort, wen er meint. Er meinte seine Frau. Als Ehemann verstand ich sofort, was er meinte. Es ist schon ein Problem, sagte ich dann zu ihm, dass sie immer recht haben müssen. Schon ein Problem. Aber darf uns das als Männer davon abhalten, etwas zu tun, was wir als richtig erkannt haben? Nur mal, damit die Frau nicht recht hat wieder? Ist das männlich? Handelt ein Mann so? Wir beide sind doch Männer, habe ich zu ihm gesagt. Wir wissen doch, was das bedeutet. Wir Männer, wir tun, was wir für richtig erkannt haben. Das finde ich männlich. Dann hat er überlegt und sagt, ja, ich tue es. Und er öffnete dann sein Leben, Jesus Christus, bat um Vergebung seiner Schuld. Und bat, dass Jesus in sein Leben kommt und ihn leitet und dass er ein Mann und ein Vater sein kann, der seiner Familie Halt und Liebe und Orientierung geben kann. Als er nach Hause kam, fragte seine Frau, was war? Und dann hat er gesagt, oh, wir haben nur ein bisschen geredet. Er hat es ja nicht gesagt. Und am nächsten Morgen, da war es so üblich, dass sie gebetet hat, also dass die Frau am Tisch gebetet hat. Und dann hat er nur gesagt, ganz ruhig, Frau, heute bete ich. Ja, und dann hat er seiner Frau und seinen beiden Söhnen erzählt, wie er den Herrn gefunden hat. Und er hat es dann auch am Sonntag in der Gemeinde erzählt. Und es war große Freude in der Gemeinde. Aber 2 Jahre hat er mit sich gekämpft. 2 Jahre hat er mit sich gekämpft, obwohl Gott ihn so oft angesprochen hat. Und er eigentlich genau wusste, was er tun sollte. Das ist etwas, was ich oft erlebe, dass die Menschen in unserem Land so zäh kämpfen. Also es scheint den Menschen nicht leicht zu fallen, den Herrn zu finden. Freude durch Buße. Bleibende Freude stärkt unser Leben, das ist unser Thema. Aber wie bleibt Freude? Wie bleibt diese Freude, die wir am Anfang erleben? Freude bleibt, wenn wir unsere Befreiung auch immer wieder feiern. Das lernen wir auch bei Nehemia. Einen Tag nach der Versammlung am Wasserturm fanden sie sich wieder zusammen, um das Wort Gottes zu lesen. Die Familienoberhäupter studierten die Tora zusammen mit Nehemia, mit Esra und den Leviten. Und sie fanden dann im Gesetz Gottes, dass Gott seinem Volk geboten hatte, am Fest am 7. Monat in Laubhütten zu wohnen. Und sie ließen im Volk verkündigen, dass alle Zweige holen sollten und auf den Dächern und Höfen Laubhütten bauen sollten. Wir lesen das in Nehemia 8, Vers 17. Und die ganze Gemeinde derer, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, machte Laubhütten und wohnte in den Hütten, denn die Kinder Israels hatten es zur Zeit der Zeit Josuas, des Sohn Nuns, bis zu diesem Tag nicht so gemacht. Und sie hatten sehr große Freude. Also das Volk ging hinaus, holte Zweige, baute Hütten und es wurde ein frohes Laubhüttenfest gefeiert. Jeden Tag wurde das Wort Gottes gelesen, jeden Tag wurden die vorgeschriebenen Opfer gebracht und sie hatten eine sehr große Freude. Eine Freude, die Gott ihnen geschenkt hat. Keine organisierte, keine routinemäßige Freude, sondern eine echte, frische, wirkliche Freude. Freude nach der Befreiung aus der Knechtschaft. Wenn wir das Gebot dieses Festes im Buch Mose lesen, verstehen wir, warum dieses Fest ihnen so ein Bedürfnis war, warum sie das so angesprochen hat. Wir lesen 3. Mose 23, Vers 42 und 43. Sieben Tage lang sollt ihr in Laubhütten wohnen. Alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhütten wohnen, damit eure Nachkommen wissen, dass ich die Kinder Israels in Laubhütten wohnen ließ, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Ich, der Herr, bin euer Gott. Warum hat sie das so angesprochen? Habe ich mir überlegt, warum hat sie das so angesprochen? Sie hatten ähnlich viel Schweres erlebt wie das Volk damals, wie ihre Väter, als sie aus Ägypten ausgezogen sind. Sie hatten eine harte, schmerzliche Gefangenschaft erlebt, als Fremde in einem fremden Land, ohne Recht, oft ohne Besitz. Und dann hat sie Gott daraus befreit, befreit aus der Knechtschaft, aus der Unterdrückung. Und Gott hat sie in das Land zurückgeführt, in das Land seiner Verheißung, in das Land des Bundes mit Gott. Und Gott gab ihnen seine gerechte Ordnung. Sie durften als sein Volk leben. Wir sehen diese Parallelen und können ihre große Freude verstehen. Ihre Freude war sehr verständlich, denn sie haben einen ähnlichen Kontrast erlebt wie das Volk, das damals aus Ägypten auszog. Aus der Knechtschaft auszog, in das verheißene Land zog. Bleibende Freude über die Befreiung aus der Knechtschaft, die kennen wir im ganzen Wort Gottes. Wir lesen Psalm 16, Vers 11. Da steht: Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freude in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Der Herr preist hier, der Vers preist hier den Herrn, unseren Rettern, der den Weg zu einem erfüllten, ewigen Leben zeigt. Und in dieses Lob, in diese Dankbarkeit dürfen wir einstimmen. Unsere Befreiung dürfen wir feiern und uns mit bleibender Freude daran erinnern. So wie Gott es seinem Volk befohlen hat, dass es das Laubhüttenfest feiern soll und noch viele andere Feste. Gott hat dem Volk viele Feste befohlen, weil sie nicht vergessen sollten, was er getan hat. Und auch wir heute haben etliche Gelegenheiten, unsere Befreiung, die Befreiung unseres Glaubens zu feiern in unserem Land. Dazu haben wir viele christliche Festtage eingerichtet. Advent feiern wir. Wir feiern das Wiederkommen unseres Herrn Jesus. Weihnachten werden wir feiern. Wir feiern die Erlösung. Wir feiern das Kommen des Erlösers in die Welt. Karfreitag. Wir feiern die Erlösung am Kreuz von Golgatha. Ostern. Wir feiern die Auferstehung unseres Herrn und die der Gläubigen. Pfingsten. Wir feiern das Kommen des Heiligen Geistes und die Geburt der Gemeinde Jesu. Und wenn wir da wirklich die wahren Inhalte feiern, wenn uns wirklich klar ist, was wir feiern, dann hält das unseren Glauben frisch und lebendig. Wenn wir aber das nur noch traditionell feiern und wenn wir den eigentlichen Inhalt vergessen, dann wird auch alle Freude am Glauben schwinden. Was keine Freude mehr macht, wird leicht vergessen. Die Menschen in unserem Land freuen sich bei all diesen Festen nicht mehr über das Wesentliche. Sie schieben da irgendwas rein, damit sie sich auch über irgendetwas freuen können. Und das Wesentliche wird dadurch immer mehr vergessen. Was keine Freude macht, wird leicht vergessen. Und so soll die Freude, die bleibende Freude an Gottes Handeln an mir, unser Leben begleiten, damit ich mich immer wieder daran erinnere, wie er mich befreit hat, wenn ich das regelmäßig feiere und mich darüber freue. Bleibende Freude stärkt unser Leben. Wie bleibt Freude? Darum geht es. Wie bleibt Freude im Glaubensleben? Drittens, sie bleibt, wenn wir Freude am Dienst für den Herrn haben. Sie bleibt, wenn wir Freude am Dienst für den Herrn haben. Irgendwie religiös waren zur Zeit Nehemias die meisten Menschen. Da gab es viel Aberglaube, da gab es viel Götzendienst, überall. Die einen beteten zu diesen Götzen, die anderen zu jedem. Manche beteten zum Gott der Bibel und zu Götzen. Irgendwie religiös waren die meisten. Und so sahen viele auch den Gottesdienst im Tempel eben als eine Form der Religiosität, ganz wie in der heutigen Zeit, die man ab und zu eben genoss, wo man ab und zu dabei war und war gut. Aber durch Gottes Wort verstand das Volk mehr und mehr, das Leben mit Gott ist ein Bund, ist eine Beziehung. Ein Bund, eine Beziehung mit einer echten Zuneigung, mit Ordnungen, mit Rechten, mit Pflichten. Im Dienst und Leben füreinander. Ähnlich wie in einer Ehe oder wie in einer Familie. Nicht nur eine oberflächliche Form der Religiosität, sondern eine Beziehung zu dem lebendigen Gott, zu seinen Anliegen, zu seinen Zielen, zu seinen Ordnungen. Was mir eine Beziehung wirklich bedeutet, zeigt sich doch an der Liebe, die ich in sie investiere. Wie wichtig mir das Leben für diese Beziehung ist und wie wichtig mir der Dienst an ihr ist. Das Volk hat durch das Wort Gottes immer mehr verstanden, die Beziehung mit Gott ist ein echter Bund. Mit echter Liebe, richtigen Ordnungen, wirklichem Leben. Und sie haben auch verstanden, sie lebten diesen Bund bisher nicht. Das wurde ihnen klar. Sie lebten diesen Bund bisher nicht. Sie hatten den Bund mit Gott gebrochen durch ihren Ungehorsam. Und nun waren sie nur noch irgendwie religiös und lebten das mehr schlecht als recht. Und sie erkannten ihre Schuld und sie erkannten ihren Glaubensarmut und dachten gründlich nach und sie zogen die Konsequenz. Wir lesen dann in Nehemia 10, Vers 30. Sie kamen, um zu schwören und sich eidlich zu verpflichten, im Gesetz Gottes, das durch Mose, dem Knecht Gottes, gegeben worden ist, zu wandeln und alle Gebote, Rechte und Satzungen des Herrn, unseres Herrschers, zu halten und zu tun. Sie haben ihren Bund mit Gott erneuert. Sie haben den Bund mit Gott zu ihrem Bund gemacht, zu ihrem Bund heute. Sie wollten mit Gott wirklich leben. Sie wollten seine Liebe, seine Barmherzigkeit beantworten, indem sie mit ihm lebten, indem sie ihm dienten. Und sie sagten Ja zu Gottes Ordnungen. Sie sagten Ja dazu, wir wollen diesen Bund mit dir nicht mehr mit anderen Religionen vermischen. Wir wollen den Sabbat heiligen, wir wollen deine Feiertage heiligen. Und wir wollen mit unseren Gaben den Dienst am Tempel, an deinem Tempel unterstützen, damit dieser Dienst am Tempel wieder möglich wird, damit er sein kann. Und diese Erneuerung des Bundes, die veränderte ihre Haltung Gott gegenüber und auch ihre Haltung dem Dienst für Gott gegenüber. Wir lesen Nehemia 12, Vers 44. Zu jener Zeit wurden Männer über die Vorratskammern eingesetzt, die zur Aufbewahrung der Hebopfer, der Erstlinge, der Zehnten dienten, damit sie darin von den Äckern der Städte und gesetzlichen Angaben für die Priester und Leviten sammeln sollten. Denn Juda hatte Freude am dem Dienst und den Leviten, die im Dienst standen. Denn Juda hatte Freude an den Priestern und den Leviten, die im Dienst standen. Das ist das dritte Mal Freude. Sie hatten Freude am Dienst der Priester und Leviten. Aus dem Bund mit Gott war ihr Bund geworden. Der Gottesdienst war nicht nur irgendetwas Religiöses, sondern sie hatten eine Beziehung mit ihrem Gott, der sie liebte, der sie befreit hat. Und nun betrafen die Lieder im Gottesdienst sie ganz persönlich. Die Inhalte der Gebete waren ihre Gebete, das waren ihre Lieder. Das war nicht mehr etwas, was so vor ihnen ablief und sie saßen unbeteiligt dabei, sondern das war ihre Sache. Was da ablief, das ging jeden von ihnen etwas an. Und darüber konnte sich jeder freuen, weil es ihr persönlicher Bund mit Gott war, den sie miteinander lebten und dem sie dienten. Ihre Freude kann jeder nachvollziehen, der den Unterschied kennt zwischen einer unpersönlichen Religiosität und dem persönlichen Leben und Dienen für den Herrn. Der ein festes Band kennt, diesen Bund kennt mit Gott, als Fundament seines Lebens und seines Dienstes mit Gott. Gottes Wort lehrt uns Freude am Dienst und am Leben für Gott. Wir lesen Psalm 100, Vers 2. Dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Dient dem Herrn mit Freuden, dem herrlichen, liebevollen Herrn, dient ihm mit Freuden. Die Lektion für uns ist, soweit ich es verstehe, unsere Freude, unsere bleibende Freude muss auch erwachsen werden, indem wir Menschen, indem wir Gläubigen Verantwortung übernehmen in unserem Leben. Verantwortung übernehmen für das Leben in der Gemeinde. Verantwortung übernehmen vielleicht in der Jugendstunde, unter den Kindern. Verantwortung übernehmen, was die Finanzen betrifft, was die praktische Arbeit in der Gemeinde betrifft. Wer Freude haben möchte und wo Freude bleiben soll, der braucht eine erwachsene Freude, die Freude hat am Dienen. Dient dem Herrn mit Freuden. Das gehört zum Plan Gottes bleibender Freude für dein Leben. Und wenn du Freude erleben möchtest, dann lerne auch zu dienen. Natürlich gibt es, wenn wir Gott dienen, auch immer wieder Dinge, die uns die Freude rauben wollen. Das können Dinge in unserem eigenen Herzen sein. Das können Dinge in unserer Gemeinde sein. Das können Einflüsse von außen sein. Und was machen wir dann? Was machen wir dann, wenn irgendetwas uns den Dienst vergällt und uns die Freude raubt? Ich rate, sprich dann mit einem Seelsorger darüber. Mit jemand, der möchte, dass du Freude am Dienen hast. Eine ganz schlechte Lösung ist es, das Dienen dann zu lassen, wie es das Volk Israel lange, lange Zeit getan hat. Und wir kennen ihren Weg, den sie dadurch gegangen sind, bevor Nehemia sie wieder zurückgeführt hat zu dieser Freude am Dienen. Gott hat einen ewigen Bund mit uns geschlossen, in dem wir bleibende Freude erleben dürfen. Auch die reife Freude eines mündigen Gemeindegliedes, das Freude hat am Dienen, das Freude hat daran, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung in der Ehe, in der Familie und in der Gemeinde. Bleibende Freude stärkt unser Leben. Wie kann Freude bleiben? Ich habe noch einen letzten Punkt. Es ist bald vorbei. Ich habe es bald geschafft. Einen letzten Punkt. Wie kann Freude bleiben? Freude bleibt, weil Gott Vollendung schenkt. Weil Gott Vollendung schenkt. Wir lesen Nehemia 1, Vers 3 mal. Da lesen wir, wie es anfing damals mit Jerusalem. Und sie sprachen zu mir, die übrig gebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz, in größerem Unglück und in Schmach. Und die Mauern der Stadt Jerusalem sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Das war die Situation von Jerusalem gewesen, vor einiger Zeit, am Anfang des Berichtes von Nehemia. Jerusalem, die Stadt Gottes, war niedergerissen. Und jahrelang hatte keiner den Mut, das zu ändern. 80 Jahre waren schon vergangen, seit die ersten zurückgekehrt sind, und die Mauern lagen immer noch. 60 Jahre waren vergangen, seit sie den Tempel vollendet haben. Aber die Mauern der Stadt lagen immer noch. Erst als Nehemia kam, fassten sie alle neuen Mut und begannen die Stadtmauer aufzubauen. Aber da waren Berge von Schutt. Das war eine große Baustelle, kann man sich fast nicht vorstellen. Doch, irgendwie wie Stuttgart 21 oder sowas in der Art. Heute gibt es auch so Riesenbaustellen, die nie fertig werden, aber die waren schneller fertig damals. Die haben alle zusammengelangt und dann ging es. Und dann kamen noch viele Probleme dazu. Die Menschen um sie herum, die Machthaber, die begannen zu spotten, die begannen zu verleumden, die begannen zu drohen, die wollten diesen Mauerbau verhindern. Sie wollten kommen und alles wieder zerstören und dachten, wir entfachen einen Krieg um die Mauer und dann werden die schon aufgeben. Und dann kamen noch Probleme im Innern dazu. Ungerechtigkeit innerhalb des Volkes, Gleichgültigkeit, Arbeitsverweigerung, Verrat, falsche Propheten, falsche Versprechen. Das alles haben sie erleben müssen, können wir alles nachlesen im Buch Nehemia. Und doch schenkte Gott, dass diese Mauer vollendet werden konnte. Und man kann sich denken, dass die, die das erlebt haben, man kann das erahnen, wie sehr die sich bei dieser Einweihung der Mauer gefreut haben. Nehemia 12, Vers 43 lesen wir das. Und an jenem Tag brachte man große Opfer dar und war fröhlich, denn Gott hatte ihnen eine große Freude bereitet. Und auch die Frauen und die Kinder freuten sich. Man hörte die Freude Jerusalems weithin. Diese Einweihung feierten sie als großes Fest. Sie zogen um die Mauer, sangen Lieder, sie opferten Dankopfer, feierten sehr laut. Sehr laut. Die waren einiges lauter als wir wahrscheinlich. Ja. Denn Gott hatte ihnen eine große Freude bereitet. Und man hörte diese Freude Jerusalems weithin. Und diese Freude war so echt, denn sie hatten es wirklich erlebt. Sie hatten Not erlebt, sie hatten Mutlosigkeit erlebt, sie hatten Schwierigkeiten erlebt. Und sie hatten aber auch die Hilfe Gottes in all diesen Problemen erlebt. Und sie haben erlebt, wie Gott Vollendung schenkt. Wie Gott die Mauer vollendet. Freude, weil Gott Vollendung schenkt. Das ist auch ein wichtiges Thema, auch im Neuen Testament. Das ist auch ein wichtiges Thema am zweiten Advent. Wo wir darauf warten, dass Christus wiederkommt und sein Volk vollendet. Wir lesen das in Offenbarung 21, Vers 10, 26 und 27. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, also das zukünftige geistliche Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. Und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lammes, im Buch des Lebens des Lammes. Es geht um die ewige Rettung. Und auch da hat das neue Jerusalem, hat Jerusalem wieder etwas zu tun. Es ist ein wunderbares Studium. Ich habe das bei Nehemia gemacht, wenn man einmal diese geistliche Bedeutung von Jerusalem in der ganzen Bibel mal wirklich studiert. Das ist ein unwahrscheinlich wichtiges und ein tiefes Studium. Und es geht um die ewige Rettung im neuen Jerusalem. Und es steht dort, gerettet werden nur die, denen die Sünden vergeben sind. Deren Namen im Buch des Lebens stehen. Die dürfen sich dort ewig freuen. Um solche Gedanken besser zu verstehen, vergleiche ich oft meinen Anfang, meinen Glaubensanfang, mit diesem Ziel des Glaubens, das uns in der Bibel verheißen ist. Am Anfang, als ich meine Rettung erlebt habe, hatte ich große Freude. Nach meiner Bekehrung habe ich mich 2 Tage so doll gefreut, ich konnte nicht mehr schlafen. Lauter Freude. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich bin jetzt müde nach 2 Tagen ohne Schlaf. Dimm bitte meine Freude ein bisschen runter, damit ich schlafen kann. Und seitdem ist es ein bisschen gedimmt, also dass ich meistens schlafen kann. Aber es gibt immer wieder auch Rückfälle, auch in diesem Bereich. Ja. Und ich habe mir überlegt, wenn man beim Start des Glaubenslebens solche Freude hat, wie wird es erst am Ziel sein, wenn sich diese Rettung vollenden wird? Wenn wir ganz bei ihm, unserem geliebten Herrn, sein werden. Bei meiner Bekehrung wurde mir die Sünden vergeben. Und eine große Last wurde von meinen Schultern genommen. Ich durfte befreit neu beginnen. Und das war so schön und das hat mich so gefreut. Aber ich musste dann erleben, dass ich wieder gefallen bin. Ich habe einen Vergleich gehört, der mir geholfen hat. Dann hat gesagt, ja, bevor du gläubig warst, war Sünde dein normaler Fahrplan im Leben. Nachdem du gläubig wurdest, war Sünde immer ein Unfall. Und ich hoffe, dass Sünde für dich auch immer ein Unfall ist und nicht der normale Fahrplan, wo du einfach merkst, das geht so nicht. Da kann man so nicht weitermachen. Aber am Ziel, stelle ich mir dann vor, am Ziel werden wir von der Gegenwart der Sünde befreit sein. Die Sünde wird uns nicht mehr bedrängen. Kannst du dir das vorstellen? Keine sündigen Gedanken mehr zu haben. Ich bin jetzt 47 Jahre gläubig. Und manchmal bin ich erschrocken, was ich manchmal noch denke. Es kann doch nicht sein, dass du nach 47 Jahren noch solche Dinge denkst. Und ich laufe dann rum und ich freue mich auf die Zeit, wo ich solche Gedanken nicht mehr haben werde, nicht mehr haben muss. Wo ich ganz befreit sein darf von der Gegenwart der Sünde. Und wo ich ohne Sünde leben darf zum Ruhme meines Herrn. Bei meiner Rettung wurde ich durch Christus ein Kind Gottes. Und ich habe mich gefreut, denn ich war gewiss, ich habe ewiges Leben beim Herrn. Aber wir sind noch nicht dort, das spüren wir jeden Tag. Wir sind noch nicht dort im Himmel. Diese Erde, das stelle ich auch fest, ist kein leichter Ort für ein Gotteskind. Es ist ja auch das Gebiet des Fürsten dieser Welt. Und der kann uns noch ganz schön bedrängen. Aber am Ziel werden wir davon ganz befreit sein. Ganz erlöst aus der Macht des Todes und des Satans. Am Ziel werden wir uns vorbehaltlos freuen können. Werden jubeln zum Ruhm unseres Herrn. Und das stelle ich mir manchmal so vor, wenn ich mich am Anfang schon so freuen konnte, am Beginn meines Glaubens, wie werde ich mich erst freuen, wenn ich am Ziel sein darf? Wie herrlich wird das dann sein, weil der Herr die einzige Quelle für unsere Freude dann ist. Und das stelle ich mir oft vor, um diese wunderbaren Dinge einfach ein bisschen auch, wie will ich sagen, erfassen zu können, sie abschätzen zu können. Bleibende Freude stärkt unser Leben. Das war mein Thema. Wichtig ist, dass wir diese Freude wirklich leben, sonst wenden wir uns schädlichen Freuden zu und schaden damit unserem Glauben, unserem Leben. Bleibende Freude ist immer Freude im Leben mit dem Herrn. Freude durch Buße und Vergebung, das war der erste Punkt, weil Gottes Wahrheit unser Herz erreicht und seine Vergebung mich befreit von meiner Schuld. Freude an seiner Befreiung aus der Knechtschaft, weil Gott mich befreit hat aus der Knechtschaft der Sünde. Und weil ich diese Befreiung immer wieder feiern darf. Hier im Gottesdienst feiern wir sie mit Liedern, mit Gebeten. Und das sollen wir auch tun. Mit der Mahlfeier. Es gibt viele Gelegenheiten, wo wir diese Befreiung immer wieder miteinander feiern. Und der Herr hat gesagt, wir sollen es tun. Damit sie frisch bleibt und damit wir uns immer wieder neu darüber freuen. Freude an einem Leben mit dem Herrn. Freude, die erwachsen wird, die Verantwortung übernimmt im Leben und Dienst der Gemeinde, Freude, weil Gott eine herrliche Vollendung schenken wird, wenn Christus wiederkommt. Vollendung der Gemeinde, Vollendung meines Glaubens, Vollendung seines Reiches. Und in all diesen Dingen gilt der Satz in Nehemia 8, Vers 10 war ich glaube ich, wo geschrieben steht, darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das alles ist damit gemeint. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Bleibende Freude stärkt unser Leben. Von der Bekehrung, unser ganzes Glaubensleben über, bis zu unserer Vollendung vor dem Herrn. Dürfen wir ewige Freude, Gottes Freude, geistliche Freude haben, die unseren Glauben und unser Leben stärkt. Amen.